Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Jeder fängt mal groß an. EY ist Marktführer im Bereich Steuern und auf der Suche nach Talenten wie dir. Das bedeutet für dich eine der besten Karrierechancen. Du berätst die spannendsten internationalen und nationalen MandantInnen, prägst aktiv deren Geschäftsstrategien und das alles in flexibler Arbeitsgestaltung mit den neuesten Technologien. Bist du bereit, über dich hinauszuwachsen? Dann schau auf jobsgermany.ey.com vorbei und werde Teil des Teams.
Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir über die steuerliche Beratung von Mandanten aus dem Gesundheitswesen. An meiner Seite aus München zugeschaltet ist heute Franzi. Moin Franzi.
Hallo.
Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, Steuerberater und Diplom-Finanzwirt Holger Wendland. Er ist nicht nur ein erfahrener Steuerberater, sondern zählt zu den führenden Experten in der steuerlichen Beratung von Heilberufen. Als geschäftsführender Gesellschafter der auf Heilberufe spezialisierten Wendland Steuerberatungs- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft und fachlicher Leiter des privaten Instituts für Beratung im Gesundheitswesen berät er seit vielen Jahren Ärzte, Zahnärzte, Heilhilfsberufe und Pflegedienste. Und heute sprechen wir mit ihm über die steuerlichen Besonderheiten von Heilberufen, die Chancen einer Branchenspezialisierung und häufige Fallstricke in der Beratung. Ja, und so ganz nebenbei sei noch zu erwähnen, dass er seit über 25 Jahren Seminare in diesen Bereichen gibt. Also er weiß wirklich, was er tut. Und damit herzlich willkommen, Holger Wendland.
Ja, ganz lieben Dank. Hallo Frank, hallo Franziska.
Hallo. Genau, dann würde ich jetzt trotzdem noch mal kurz auf den Inhalt ein bisschen detaillierter eingehen. Wir sprechen ja, wie Frank gerade schon gesagt hat, über das Thema, das für Steuerberater besonders spannend ist, nämlich die steuerliche Beratung von Mandanten im Gesundheitswesen. Ärzte, Zahnärzte und Physiotherapeuten haben steuerlich ja oft ja sehr besondere Anforderungen, andere als vielleicht ja andere Mandantenkreise. Und hier liegt eben auch eine große Chance für Kanzleien, die sich darauf spezialisieren. In der Folge schauen wir uns an, welche steuerlichen Besonderheiten es gibt, wo Fallstricke lauern und wie Steuerberater gezielt beraten können. Wir werfen außerdem einen Blick auf ertragssteuerliche und umsatzsteuerliche Fragestellungen und beleuchten, welche Entwicklungen in den kommenden Jahren wichtig sind. Und da haben wir, glaube ich, einen schönen Rundumblick über dieses Thema. Und da möchte ich gerne mal direkt zu meiner ersten Frage kommen, Holger. Warum sollte sich denn ein Steuerberater grundsätzlich erstmal spezialisieren?
Ja, wenn wir uns mal den Steuerberatermarkt anschauen und wenn wir Professor Google fragen würden, wie viele Steuerberater es gibt, sagt Professor Google 94.000 in Deutschland. Und dann ist natürlich die Frage, warum soll das potenzielle Mandat zu mir kommen? Wie hebe ich mich von meinen Kollegen ab? Bitte, wir stehen alle im Wettbewerb. Auf der anderen Seite arbeiten wir auch kollegial zusammen und da kommt es letztendlich auf die Qualität der Arbeit an. Und mir hat in meiner Anfängerzeit mal ein Kollege geraten nach dem Studium, pass mal auf, du weißt jetzt wahnsinnig viel, unheimlich in der Breite. Du kannst jetzt überlegen, ob du in die Breite gehst, dafür aber in der Tiefe nachlässt oder ob du weniger in die Breite gehst, aber dafür in die Tiefe und dann dein Mandant im Grunde genommen durch dein Spezialwissen abhängig von dir wird, weil du es tief beherrschst. Und das ist im Grunde genommen so ein Punkt, wo ich sage, das ist Spezialisierung. Und da setze ich mich beim Mandanten durch und setze mich von meinen Kollegen ab an der Stelle.
Genau, das stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt. Warum denkst du denn, dass gerade diese Zielgruppe der Heilberufe oder dieses Gesundheitswesen da auch eine gute Spezialisierung sein kann für einen Steuerberater?
Das haben wir durchaus der Politik zu verdanken, denn die Ärzte, Zahnärzte als auch Pflegeeinrichtungen sind ganz stark durch die Gesundheitspolitik und durch das Berufsrecht reglementiert. Es gibt kaum eine andere Branche, die so viele rechtliche Vorgaben hat im Rahmen der Berufsausübung wie eben unsere Ärzte, Zahnärzte als auch teilweise Pflegeeinrichtungen. Und das ist so ein bisschen Grundlagenwissen, was man beherrschen, ja, ich sage es ganz einfach mal, muss, wenn ich mich bei der Klientel etablieren will. Wir müssen die gleiche Sprache sprechen. Ne? Also Stichwort, sage nie zu einem Zahnarzt, er sei Arzt. Ja, das sind zwei ganz unterschiedliche Sphären. Ja, und so geht das auch im Vokabular weiter, aber dann natürlich auch im Wissen. Und ich vergleiche das gerne, das kennt jeder Kollege aus dem Alltagsgeschäft, mit der GmbH und Co. KG. Wir dürfen keine GmbH und Co. KG rechtlich beraten, aber ich muss wissen, wer ist der Komplementär, welche Funktionen hat er, wer steht dahinter, wer ist der Kommanditist, wie wirkt dieses Konstrukt GmbH und Co. KG, um dass ich dann nachher mein 15a Einkommensteuergesetz beraten kann an der. Genauso geht es mit den Ärzten, mit der Niederlassungsberatung, Berufsrecht, Vertragsarztrecht, Zulassungsrecht etc. Das sollte man wissen, dass ein Arzt nicht einfach die Tür aufmachen kann und sagen kann, lieber gesetzlich Versicherter, komm rein, ich behandle dich. So geht es ja bekannterweise nicht.
Ja, dann gehen wir jetzt mal auf so ein paar Besonderheiten ein, die unsere Zuhörer ja immer im Speziellen auch interessieren. So ein Überblick auch über die steuerlichen Herausforderungen, eben gerade bei dieser Zielgruppe der Ärzte und Zahnärzte. Ich nenne sie jetzt mal gesondert. Welche Besonderheiten gibt es denn da in der Beratung von Ärzten und Zahnärzten und wo treten da so die größten Herausforderungen auf, auch in ja, steuerlicher Hinsicht vor allem?
Ja, das fängt ja schon, wie ich gerade sagte, mit der Niederlassung an. Ne? Ich kann nicht einfach die Türe aufmachen und sagen, kommt rein, liebe Patienten, sondern da muss ich erst mal schauen, wird ein Arzt meiner Couleur, mit Couleur meine ich meiner Facharztgruppe, in der Region, wo ich mich niederlassen will, wird er überhaupt dort gesucht? Und das Ganze dort unter dem Thema Bedarfsplanung. Deutschland ist bedarfsbeplant. Da gibt es verschiedene Regionen, da gibt es verschiedene Verhältniszahlen etc. Und nur wenn, ich sage jetzt mal ganz einfach, eine Stelle frei ist, eine Zulassung frei ist, dann darf ich mich niederlassen. Da muss ich mich aber darauf bewerben. Da ist ein Zulassungsverfahren zu beachten. Das läuft mindestens 3 bis 6 Monate. Und erst wenn ich diese Zulassung habe von der Kassenärztlichen Vereinigung, dort dem Zulassungsausschuss, dann darf ich meine Praxis aufmachen. Und wenn kein Platz frei ist, dann muss ich warten und muss ich schauen, ob jemand ausschaltet, aus. Ne? Weil er aufgibt aus Altersgründen, weil er wegen Reichtum schließt oder ne, auch ganz einfach, weil er sich hier von der Welt verabschieden musste. Ne? Wird ein Platz frei, dann kann ich mich auf diese freie Zulassung bewerben. Da fängt es an. Das geht dann ans andere Ende. Wenn ich die Praxis abgeben will, kann ich auch nicht beliebig verkaufen, sondern da geht der Zulassungsausschuss hin, schreibt aus und steckt mir Bewerber vor. Kann man beeinflussen, ja, in gewissen Maßen. Und alles, was dann eben dazwischen ist, Stichwort, ich erwerbe eine Praxis, was ist ein Praxiswert? Wie schreibe ich ihn ab? Ist ja kein Firmenwert. Stichwort, ich erwerbe eine Zulassung. Darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil ich kann sie gar nicht erwerben. Aber was steckt dahinter? Wie ist das am ertragssteuerlich zu behandeln? Und vor allen Dingen dann, über den Tellerrand hinausgeschaut, richte ich da vielleicht umsatzsteuerlich was an? Das sind mal so 2, 3 große Highlights. Von den Kleinigkeiten bei der Gewinnermittlung will ich jetzt gar nicht mal reden. Ne? Stichwort Zufluss von Einnahmen im Jahreswechsel beispielsweise. Ja.
Ja, viele Themen, die sich da schon von anderen Mandantengruppen unterscheiden, ne?
Ja, weil ich sie eigentlich nur in dieser Branche habe, branchenspezifische. Ne? Ich werde beim Arzt keine Probleme haben, was eine Ersatzteillage eines Kfz-Händlers betrifft. Das ist eben sein Problem. Ja, das stimmt. Ja? So habe ich dann eben meine ureigensten Probleme. Und wie ich es eingangs eben sagte, das ist so der Unterschied zwischen Breite und Tiefe an der Stelle.
Ne? Ja, spannend. Aber ich stelle mir das auch sehr spannend vor, wenn man dann eben in die Tiefe geht, dann ja, eröffnen sich auch neue Themenfelder, ne, die jetzt andere Steuerberater so eben nicht haben.
Ja, ich sag mal, wenn wir uns ja auch mal unsere Seminare anschauen, die wir zusammen veranstalten, wir haben ein Ertragssteuerseminar, wir haben ein Umsatzsteuerseminar, locker 6,5 Zeitstunden. Dann haben wir noch ein Thema Praxiskooperation, auch nochmal 6,5 Stunden. Und wenn ich in meinen Fachberaterlehrgang reinschaue, dann haben wir allein in diesen Bereichen einschließlich Pflege 20 Zeitstunden nur steuergerecht branchenbezogen. Da reden wir jetzt bitte nicht über die außergewöhnlichen Belastungen, die ein Arzt absetzen kann. Das gehört da gar nicht rein. Ja? Sondern echt Branchenprobleme.
Ja.
Und 20 Zeitstunden, ich glaube, das ist schon eine Hausnummer.
Eine weitere wichtige Unterscheidung, die man in dem Bereich macht, ist ja so zwischen Freiberufler und Gewerbetreibender. Unter welchen Umständen kann denn jetzt so ein Arzt oder auch Zahnarzt als Gewerbetreibender eingestuft werden und was für Auswirkungen oder Konsequenzen hat das?
Ja, das ist an vielen Ecken und Enden und ich sage immer, kein Ärzteseminar ohne Thema Abfärbetheorie, ohne Thema Stempeltheorie, dann wäre das Thema verfehlt. Ja? Abfärbetheorie, der Arzt verkauft irgendetwas, ja? Der Allgemeinmediziner Ernährungsergänzungsprodukte, der Zahnarzt verkauft Dentalhygieneartikel, ne? Sei es Elektrozahnbürsten, Zahnseide, Zahnpasta speziell etc. Mhm. Nicht? Der Orthopäde verkauft irgendwelche Hilfsmittel. Ja? Es geht aber auch so weit, leider durch die Rechtsprechung, dass wenn er Sachen verkauft, die er am Rande der Behandlung benötigt, ja, dass ich dann eben durch den Verkauf dieser Hilfsmittel, die ich für die Behandlung benötige, plötzlich zum Händler werde. Und dann haben wir eben die Abfärbetheorie bei denen, die sich zusammengeschlossen haben, nämlich Personengesellschaften, dass die dann über alles Gewerbesteuer zahlen müssen. Die haben zwar die Anrechnung auf die Einkommensteuer, aber ich sitze nun selbst in einer Kommune in Erfstadt, südwestlich von Köln. Wir haben einen Gewerbesteuerhebesatz von 560 Prozentpunkten. Da bleibt eine Menge hängen. Ja? 400 Prozent ist Neutralität. Mhm. Und ich behaupte mal, wenn wir das nicht gesehen haben anhand der Buchhaltung, dann ist das ein Haftungsfall. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite verdeutlicht das aber auch, dass wir eins machen, das, was wir nämlich machen gerade, Kommunikation. Nur eben Kommunikation mit dem Mandanten. Und dann muss ich den natürlich dazu anhalten, dass er mich mal öfters anruft oder mir eine Mail schreibt, weil Information ist eine Bringschuld und Wohlschuld. Und dazu muss ich dann auch ein bisschen den Mandanten zu erziehen. Ich weiß, was ich jetzt sage, weil viele Kollegen brechen vor dem Hintergrund der Vielzahl der Anfragen fast zusammen. Aber lieber einmal mehr gefragt als einmal zu wenig.
Ja, auch das, ist ja ein Punkt, den wir immer wieder hören in Aufnahmen, wenn wir mit unseren Gästen sprechen, wie wichtig es ist, ordentlich mit dem Mandanten in Kommunikation zu treten und eben die relevanten Informationen zu haben. Ich glaube, das geht allen Steuerberatern oder in beratenden Tätigkeiten so, ne?
Das geht ja dann auch noch einen Schritt weiter. Wenn ich das dann soweit schaffe, dann muss man auch sicherlich sagen, habe ich eventuell weniger Mandate, habe aber eine qualitativ höherwertige Beratung. Und wenn ich dann bei qualitativ höherwertige Beratung bin, dann denke ich auch mal über meine Stundensätze an der Stelle nach. Ja. Dann werde ich die branchenspezifische Beratung eben nicht zum Steuerberater Stundensatz der Steuerberatervergütungsverordnung abschließen, sondern eben einen erhöhten. Und meine Erfahrung sagt mir auch, wenn ich erstmal so ein Erstberatungsgespräch gemacht habe, vielleicht auch noch ein zweites und ich habe mal so ein bisschen Highlights gesetzt, dann weiß der Mandant an der Stelle, aha, der versteht mich, der hat Ahnung von der Branche, da ist mein Geld gut angelegt. Ja? Ich berate auch kooperativ mit vielen Kollegen ihre Mandanten, ne? Wo die dann sagen, ich habe nicht die Zeit oder das ist so speziell. Wenn, dann machst du da mit, ne? Beim Arzt nennen wir das, der Hausarzt überweist an den Facharzt.
Genau.
Ja? So, und dann genauso, nicht? Und dann ist das ein Team.
Auch da macht sich so eine Spezialisierung dann ausbezahlt, nicht nur, was du jetzt bezüglich auf Stundensätze gesagt hast, sondern eben auch, dass man Mandate übernehmen kann, die sehr speziell sind. Und man hat da eben dieses Spezialwissen, was andere dann nicht haben. Ne? Das ist schon.
Ja, und das Überweisungsprinzip, Franziska, sagt ja auch eins aus, ich übernehme nicht das komplette Mandat, sondern das spreche ich dann mit dem Kollegen ab und ich sage ihm auch, pass auf, du bestimmst den Kommunikationsweg, du bestimmst den Vertragsweg, rechne ich mit dir ab, rechne ich mit dem Mandanten ab und ganz, ganz viele haben gar keine Probleme, direkten Kontakt, direkte Rechnung, das läuft im Dreiecksverhältnis, der Kollege ist immer mit an Bord, zumindest CC in der E-Mail etc. Und mir kann doch auch als Steuerberaterkollege nichts Besseres passieren, als den Kollegen mit an Bord zu haben, wenn ich Fragen habe und der Mandant gibt nicht ganz korrekt oder er weiß es nicht. Der Kollege weiß es. Ne? Auch ein Stück Qualitätssicherung.
Ja.
Ist besser als das Mandat zu verlieren, ne? Weil man vielleicht, weil der Mandant merkt, okay, mein Steuerberater scheint keine Ahnung von der Branche zu haben. So gehst du ja in die Offensive und sagst, pass auf, dein Thema ist wirklich so spezialisiert, aber ich habe hier einen Experten im Hintergrund, Und den ziehen wir jetzt mal, beziehen wir da bei einigen Fragestellungen mal mit ein und danach. Du bist natürlich trotzdem bei mir noch weiter in der Betreuung.
Ja, und die Ärzte leben es uns vor. Ne?
Genau, ja, absolut.
Ich würde gerne noch auf den Bereich Berufsausübungsgemeinschaften eingehen, bevor wir gleich zum nächsten Themenblock kommen. Welche steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es denn da? Welche Chancen und Risiken birgt das? Kannst du dazu noch etwas sagen?
Ja, auch da fängt es wieder mal im Vertragsarztrecht an. Ne? Da sind gewisse Vorgaben, was die Nachfolgeplanung betrifft etc. Und das ist eben das Schöne, dass ich durch so eine Berufsausübungsgemeinschaft, wie wir heute dazu sagen, durchaus steuern kann, wer reinkommt, wer nicht reinkommt. Das hat dann auch was mit der Zulassung zu tun. Das hat was mit der Qualifikation der betreffenden Leute zu tun. Ganz, ganz großes Thema ist auch immer, wie finanziere ich meinen Einstieg? Ne? Aufpreiszahlung, ratiere ich, was bietet sich da an? Da wissen die Kollegen eine ganze Menge zu, was sich da positiv gestalten lässt, aber was eben auch nicht funktioniert, Stichwort verschobene Gewinnverteilung, wird es kapitalisiert und dann beim Veräußern einer Summe versteuert, ohne dass das Geld hat, er dann auch schon Steuern zahlen muss. Da gibt es verschiedene Szenarien und dann auch immer das ganz, ganz super spannende Thema leistungsgerechte Gewinnverteilung. Ne? Jetzt frage ich dich mal, Franziska, oder frag, was ist leistungsgerecht? Ne? Da wirst du vielleicht sagen, ja, Zeit. Ne? Ja, dann sage ich, ja, okay, der sitzt abends noch in der Praxis, das Licht brennt und er ist bei Tinder unterwegs. Ne? Ist auch Zeit, ja. Auf der anderen Seite gibt es Punktzahlen in der gesetzlichen Versorgung, ne? Die könnten ein Maßstab sein. Habe ich im privatärztlichen Bereich nicht, ist das dann Umsatz, ja? Und das muss man eben, und das ist auch wieder fachgruppenspezifisch unterschiedlich, ja? Ich selbst habe mal die Erfahrung gemacht, da habe ich einen Verteilungsvorschlag gemacht in einer bestimmten Fachgruppe, da guckten mich die Kollegen dann, Ärzte dann plötzlich an und sagten, nee, Wettler, da bist du neben der Musik. Wir haben ganz viele Leistungen, die dauern lange, bringen wenig Punkte, da kann Punkte nicht das Verhältnis sein. Und wir haben ganz viele Leistungen, die sind auch umgekehrt, ja? Kurze Zeit, viele Punkte, ja? So, und das muss man einfach wissen an der Stelle. Und das ist eben dieses Branchen-Know-how, über das wir heute sprechen, was man zusehen sollte, irgendwie ranzukriegen und dann auch in der Beratung umzusetzen, dass ich sagen kann, pass mal auf, deine Gewinnverteilung wäre nach meinen Vorstellungen so und so. Ne? Und jetzt gehen wir mal ans Feinjustieren, trifft das mit ihren Ideen überein? Müssen wir daraus verifizieren, ja? Da kommen ja auch noch andere Gedanken dabei, nicht? Viele Arztpraxen haben eine Altersstruktur, nicht? Da gibt es den Gründer, dann gibt es den Jüngeren, dann gibt es den ganz Jungen. Auch das geht mit in die Gewinnverteilung mit ein. Also Leistung, ich sage jetzt mal Lebensalter, Berufsalter, ja? Unterschiedliche Werthaltigkeiten in den Fachgruppen. Ja? Klar, wenn da zwei Ärzte sind, der eine verdient sehr gut, Kraft seiner Fachgruppe und der andere weniger gut, da möchte der, der es richtig gut verdient, natürlich nicht allzu viel abgeben an den anderen Kollegen. Es sei denn, er erkennt, er kann nur so viel machen, weil er den Kollegen hat, der in den Rücken freihält. Und dann sollte man auch bereit sein, abzugeben. Das muss man dann auch alles moderieren.
HMD Software. Manchmal lohnt es sich, neue Wege zu gehen. Mit HMD Software wird der Wechsel leicht gemacht. Einfach, klar und ohne Umwege. So gewinnst du wertvolle Zeit für das Wesentliche. Entdecke, wie unkompliziert es sein kann, frischen Wind in deine Abläufe zu bringen. Hashtag sei mutig, denk neu. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.
Ja. Ja, verstehe. Da hast du jetzt schon perfekt das nächste Thema gestreift. Kommen wir mal zu den umsatzsteuerlichen Fallstricken und zwar zur Umsatzsteuerbefreiung. Welche Leistungen sind denn steuerfrei? Welche ärztlichen Leistungen sind tatsächlich von der Umsatzsteuer befreit und wo gibt es da aber in der Praxis vielleicht auch oft Unsicherheiten? Was erlebst du da in der Beratung?
Ja, dazu arbeiten wir uns in den Seminaren in so ein kleines Prüfungsschema da. Da geht es erstmal um die Vorschriften. Das ist 414, teilweise auch in Abgrenzung zu 416. Genau, ja. Das ist so der große Unterschied zwischen Heilberufen, Ärzten, Zahnärzten, Therapeuten 14 und die Pflegeberufe 16. Das kann dann auch schon mal miteinander in Berührung kommen. Und da geht es erstmal darum, ist das überhaupt ein qualifizierter Leistungserbringer? Ja? Ich frage jetzt einfach mal mein Lieblingsbeispiel, ja. Der Heileurythmist, ne, er bringt der umsatzsteuerfreie Leistung. Vielleicht wird sich jetzt auch der ein oder andere Zuhörer fragen, Heileurythmist, was macht der überhaupt? Ja, ja, die Frage ist angebracht. Ja, die Information muss ich mir dann besorgen. Und dann werde ich feststellen, dass der Heileurythmist eigentlich von Natur aus erstens weder ein Katalogberuf ist im Sinne des 14 noch ein ähnlicher, aber die Rechtsprechung bestimmte Ausnahmen zugelassen hat. Ja. Ich werde jetzt nicht beantworten, was ein Heilorithmus ist. Dauert zu lange für unseren Podcast.
Ja? Ich wollte es gerade googeln.
Und dann kommst du auf Namen tanzen können. Und wir wissen alle Bescheid.
Wollte ich gerade sagen. Bewegungstherapie
richtig.
Wird jetzt
ja, gesagt. Genau das ist es, Franziska. So, da gibt es dann eben schwarz und weiß. Nicht? Also ich mache es, gehöre aber keinem Berufsverband an. Dann bin ich umsatzsteuerpflichtig. Das ist jetzt mal minimalistisch runtergebrochen. Wir machen jetzt eine Fortbildung, ne? Und dann gibt es eben auch, die haben eine entsprechende Qualifikation, gehören einem bestimmten Berufsverband an, der hat Versorgungsverträge mit Krankenkassen und dann sind die gleichen Leistungen plötzlich umsatzsteuerfrei. Ja? Also man kann das nicht immer so in schwarz und weiß aufteilen.
Ne? Ja. Im Einzelnen muss man es dann betrachten.
Dann geht auch die Frage, selbst wenn ich einen Katalogberuf habe, ist das alles, was er an Leistung erbringt, umsatzsteuerfrei. Nicht? Dann kommen wir zur Frage, ist die Leistung qualifiziert? Ja? Stichwort therapeutischer Zweck. Meine Lieblingsfrage, Franziska, wenn ich das hier so gerade auf dem Bildschirm auch sehe, angenommen, kannst du dich ganz genau erkennen, du hättest Sommersprossen. Sind Sommersprossen eine Krankheit?
Ich hoffe nicht.
Du musst mich enttäuschen. Die WHO sagt, es ist eine Krankheit, weil eine Pigmentveränderung.
Mhm, okay. So,
jetzt müssen wir die nächste Frage stellen. Sind Sommersprossen behandlungsbedürftig? Und da wirst du sagen, nein, mit Sicherheit nicht. Die stehen mir gut, die machen mich nur hübscher, machen mich interessanter als Typ. Ja? Und insofern, das sind dann defizite Fragestellungen. Ne? Wir hatten jetzt jüngstens in der Rechtsprechung, hat gerade der BfH entschieden, Finanzgericht Düsseldorf Vorinstanz, da kann man schon fast ahnen, wer es in Düsseldorf ist. Da waren auch Herr Lindner und Herr Klopp, ne? Haartransplantationen, sind die umsatzsteuerfrei? Kommt drauf an. Ja, was ist die Ursache? Ne? Da gibt es natürlich, ich sage mal, Entwicklungen, nicht? Frank, wir sprechen darüber als Miller ganz offen darüber, wir haben da keine Scham vor. Das ist mal so, nicht? Wo edle Sinne walten, können sich keine Haare halten. Ne? Im Laufe der Jahre man das eine oder andere Haar verliert. Nicht? So, da sagt die Medizin, das ist ganz natürlich. Ja? Mhm. Liegt an unserem Hormonhaushalt, den wir Männer hier haben. Und auf der anderen Seite kann es dann eben auch krankhafte Veränderungen geben, wo es dann eben ein therapeutisches Ziel gibt und der therapeutische Zweck, wo dann eben das Ganze medizinisch notwendig ist und dann umsatzsteuerfrei ist.
Also, Spannende ist ja, bei Männern ist es anerkannt. Ne? Also ich sag mal so, wenn Männer Haare verlieren, dann sagt man, ja gut, das ist halt so. Bei Frauen ist es dann halt schon echt ein anderes Thema. Da hat es dann auch was mit
Psychisch belastend.
Und da könnte man natürlich, wird jeder sagen, klar, das muss natürlich irgendwie die Kasse zahlen und der Frau muss geholfen werden.
Du sprichst da ein schönes Beispiel an, Frank. Stichwort, leider ein sehr trauriges Thema, Wiederaufbau der weiblichen Brust. Ja? So, da reden wir jetzt nicht darüber, dass man in gewisse Kliniken geht, um eine Körbchengröße mehr zu haben oder zwei, drei. Ja? Das wäre die ästhetisch-plastische Operation. Ich sage mal dazu Eitelkeitsoperation. Ja? Aber immer auf der anderen Seite, die Frau, die an Mammakarzinom erkrankt ist, die sich einer entsprechenden Operation leider unterziehen musste. Der Wiederaufbau der weiblichen Brust hat überhaupt nichts mit ästhetisch-plastisch zu tun, was umsatzsteuerpflichtig wäre, sondern das ist dann eben der letzte Schritt in der therapeutischen Therapie. Das ist medizinisch anerkannt, das ist von den Krankenkassen anerkannt und dann ist das umsatzsteuerfrei. Da muss ich dann auch beim Chirurgen, speziell dem Schönheitschirurgen, nachfragen, ne? Wenn du eben die weibliche Brust wieder aufbaust oder größer machst, Was ist es denn? Was ist der Ursprung?
Ja, das war auch so das nächste Themengebiet, Umsatzsteuerpflicht bei bestimmten ärztlichen Leistungen wie Schönheits-OPs und Gutachten und so weiter. Und da sieht man auch, wie fein diese Linie ist, was du gerade beschreibst, wenn man eben eine Erkrankung hat und das wieder aufgebaut werden muss, inwieweit man dann sagt, ja, man gleicht das bei der anderen Brust an zum Beispiel. Ne? Ist das dann jetzt schon eine Schönheits-OP oder ist das ein Muss? Ist das noch im Sinne dieser Heilbehandlung? Damit es so aussieht wie vorher, meinetwegen, wie auch immer. Also da sieht man schon, dass es wahrscheinlich schwierig ist, da eine klare Grenze eben zu ziehen, sondern die Übergänge fließend sind.
Ja, und indirekt sprichst du da mit noch ein weiteres Thema an. Wir müssen das ja alles ja auch nachweisen. Ne? Stichwort Vorlagepflicht der Patientenkartei in einer Betriebsprüfung. Ne? Hm. Ich nehme das jetzt mal so in unserem Näheverhältnis. Franziska, stell mal vor, dein Gynäkologe würde geprüft werden und deine Patientenkartei wäre eine Auswahl, wo er reinschauen will. Da wirst du da, denke ich mal, sagen als Patientin, Moment mal, lieber Doktor, da gibt es doch sowas, das nennt sich Arzt-Patienten-Geheimnis. Mhm. Was geht dem Betriebsprüfer, den ich gar nicht mal kenne, überhaupt meinen Karteiinhalt an mit meinem kompletten Namen, Anschrift etc., also meinem sozialen Hintergrund, halte das bitte ein. Und das ist strafbewehrt, 203 Strafgesetzbuch. Ne? Aber dennoch ist der Arzt verpflichtet, nachzuweisen, weil er will eine Steuervergünstigung. Mhm. Und dann reden wir an der Stelle eben über diese Geheimhaltungspflichten. Wie komme ich denen nach? Das haben wir früher einfach gemacht. Da gab es eine Papierkartei, die ist kopiert worden, die ist mit dem Edding geschwärzt worden, nochmal kopiert worden. Und dann wusste man nicht, war das Franziska, war das Beate, war das Elvira etc. Weil die Person ist ja uninteressant. Es geht um die Leistung, die dahinter steht. Ne? Mhm. Heute im digitalen Zeitalter ist das schon ein Problem, weil nicht alle Softwareprogramme die Unterdrückung der geheimhaltungsbedürftigen Daten gewährleistet. Ja? Auch wieder so ein Punkt, wo ich nochmal mich wiederhole. Branchen-Know-how.
Ja, ist schon krass, ne? wie viel spezialisiertes Wissen es in diesem Bereich gibt. Ich staune, wir kommen hier vom Hölzchen aufs Stöckchen. Das ist aber schon wirklich, wirklich beeindruckend. Wenn wir mal auf die Umsatzsteuerpflicht bei Praxisgemeinschaften schauen, Holger, wie wirkt sich die Umsatzsteuerpflicht auf Praxisgemeinschaften aus und welche Fallstricke gibt es denn hier beim Vorsteuerabzug zu beachten?
Ja, du sprichst ja da die Vorschrift 4 Nummer 29 Umsatzsteuergesetz an und da steckt wirklich der Teufel im Detail. Gerade wenn man sich auch diese Tatbestandsmerkmale da anschaut, ne, da steht ja dann drin, eine Gemeinschaft, ihren Mitgliedern gegen genaue Erstattung des jeweiligen Anteils an den Kosten. So, wenn wir das jetzt mal filetieren, eine Gemeinschaft habe ich immer, das ist das geringste Problem. Ne? Aber nur gegenüber ihren Mitgliedern. Umkehrschluss. Ich darf nicht an Dritte überlassen. Frage, was passiert, wenn ich an Dritte überlasse? Ne?
Wie würdest du das definieren, eine Drittüberlassung in dem Fall?
An einen außenstehenden Kollegen an der Stelle, ne? Also okay. Nicht Mitglied dieser Gemeinschaft ist. Ne? Mhm. Das hat man ja relativ schnell. Die Ärzte sind ja untereinander auch sehr hilfsbereit. Ne? Und gerade wenn man in einem Haus ist, dann hilft man sich mal schnell, ne? Dass man ein Gerät für eine Weile zur Verfügung stellt, weil das Kollegengerät ausgefallen ist, Ersatzteile nicht zu beschaffen sind, wie auch immer. Und dann haben wir die Situation. Nicht? Dann habe ich nicht nur Umsatzsteuer, sondern dann habe ich plötzlich von hinten durch den Rücken, durch die Brust ins Auge auch noch ein ertragssteuerliches Problem. Abfärbetheorie. Hatten wir vorhin schon angesprochen.
Ja.
So, dann, was ist genaue Erstattung? Da kann ich nur eins sagen. Cent genau. Punkt. Des jeweiligen Anteils an den Kosten. Ja, was ist denn an der Stelle der jeweilige Anteil an den Kosten? Wie ermittle ich den? Ne? So, da sagen zwei Ärzte, ach komm, im Großen und Ganzen nutzen wir es 50-50, wir machen 50-50. Ja, genau das ist es nicht. Es steht drin, des jeweiligen Anteils an den Kosten.
Ist das aus deiner Sicht auch einer der häufigsten Fehler? Oder vielleicht kannst du sagen, was sind aus deiner Erfahrung die häufigsten Fehler, in der umsatzsteuerlichen Beratung von Heilberufen, die vorkommen und wie können sie vermieden werden? Hast du da so ein paar Highlights?
Ja, ich glaube, das Gros liegt in der Beurteilung der umsatzsteuerpflichtigen Leistungen als solches. Praxisgemeinschaften, das kann man einigermaßen gut im Griff haben. Da muss man die Ärzte halt nur an einer kurzen Leine führen und wenn man solch eine Praxisgemeinschaft begründet, den ich sag das mal so ein bisschen leger, den Kronleuchter aufhängen und anmachen und sagen, wo sind die Probleme. Ich habe es also wirklich schon gehabt, dass die dann gesagt haben, nee, wenn das, was du so alles aufgezeigt hast, schönen Dank, war klasse, machen wir nicht. Ja? Mhm. Ist ja auch ein Beratungsziel. Wir sind ja keine Ja-Sager. Ja? Wir sind ja Berater. Wir sollen positiv wie negativ aufzeigen. Der Mandant muss das nachher durchleben. Und wichtig ist, dass er mit den steuerlichen Problemen, die wir ihm aufzeigen und die wir ihm vielleicht auch nicht ganz von der Schulter nehmen können, dann auch leben können muss. Es geht ja immer darum, dass er nachher nicht sagt, hättest du nur was gesagt, lieber Steuerberater. Ne? So, und es geht im Wesentlichen um die Qualifikation der Leistung, wollen wir mal ganz ehrlich sein. Nicht? Und da nehme ich dann auch für mich in Anspruch, ich bin halt nur Steuerberater, ich habe von Medizin keine Ahnung. Ich weiß auch, dass der Betriebsprüfer keine Ahnung von Medizin hat. Ja? Also sind wir doch auf Augenhöhe.
Nicht? Es sei denn, er ist spezialisiert, dann kann es ja schon sein.
Ja, aber ich glaube, den müssen wir alle noch suchen in Deutschland. Ich sage immer, ich habe immer Angst vor dem Betriebsprüfer, dessen Frau oder Mann aus dem medizinischen Bereich kommen. Ne? Die überhalten sich zu Hause.
Ja.
Das wird eine spannende Betriebsprüfung. Ja? Also das heißt, also wir müssen auch unsere Grenzen erkennen. Da muss ich auch den Arzt eben fragen, hör mal, was ist das therapeutische Ziel? Ne? Und klär mich mal jetzt bitte auf. Ich kann nur Steuerrecht, du kannst Medizin, aber zusammen sind wir ein Team. Ja, und dass man da immer wieder nachfragt an der Stelle. Ne? Okay.
Dann lass uns mal einen Blick in die Zukunft wagen, Holger. Die Digitalisierung, die schreitet ja auch in Arztpraxen täglich voran, würde ich fast sagen. Welche steuerlichen Fragen bringt das mit sich und wie können Steuerberater darauf reagieren? Und können sie darauf reagieren? Ich meine, auch da musst du natürlich total spezialisiert sein und wissen, was an digitalisierten Themen in den Praxen stattfindet.
Du fängst an, Salz in die Wunde Digitalisierung zu streuen. Ich glaube, das ist eher ein gesamtpolitisches Problem. Die Digitalisierung in der Arztpraxis im Medizinbereich, die schreitet, glaube ich, ganz gut voran, wie ich so sehe, was da so alles möglich ist. Aber
elektronische Patientenakte ist gerade so ein,
ja,
so ein Triggerthema.
Mir hat jetzt auch eine Ärztin kürzlich erzählt, dass sie vor ein paar Jahren, gut, die war dann auch schon in dem Alter, aber sie hat auch gesagt, dass sie auch deswegen aufgehört hat, weil sie ein Papiermensch halt immer war und mit dieser Digitalisierung nicht mehr hinterherkam. Also, dass sie das so belastet hat, dass sie ihre Haushaltspraxis dann eben aufgegeben hat.
Ja, ich sag mal, da werden wir auch Kollegen unter uns haben, die aus den gleichen Gründen ihre Praxis aufgeben. Ne? Aber weil du gerade die elektronische Gesundheitskarte ansprichst, Frank, die ist ja schon seit 20 Jahren in den Geburtsweben, ja. Ich erinnere mich noch an den Anfängen und wir wissen beide, wenn viele Köche und der Brei dann, ja, insofern hätte das Ganze schneller sein können. Das Problem ist mehr die Schnittstelle Arztpraxis und Steuerberatungskanzlei. Ja? Es gibt noch keine KV, noch keine KZV, das sind ja die Abrechnungsstellen der Ärzte für das gesetzliche Honorar, die Schnittstellen anbieten, dass wir die Abrechnung elektronisch übermittelt bekämen. Ja? Die privaten Verrechnungsstellen, die sind da schon etwas anders aufgestellt. Das machen wir uns mal Gedanken. Nicht? Kassenärztliche Vereine, Körperschaft öffentlichen Rechts. Und die privaten sind private Unternehmer an der Stelle. Ja? Da ist dann durchaus ein Manko zu verzeichnen, wo ich auch mal wage zu prognostizieren, das werden wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren nicht aufholen.
Wenn wir schon beim Gesetzgeber sind, Holger, welche aktuellen oder geplanten gesetzlichen Änderungen haben denn besonders große Auswirkungen auf die steuerliche Beratung von Ärzten? Gibt es da irgendwas, was gerade ansteht?
Ja, im Moment redet man ja darüber, auch das ist dann wieder nochmal ein gesondertes Thema, auch wieder branchenspezifisch, betriebswirtschaftliche Beratung in Arztpraxen, Honorare etc. Da weiß ich, da haben ganz viele Kollegen Respekt vor. Verstehe ich auch. Ich stand ja mal an gleicher Stelle vor 2,5 Jahrzehnten. Honorarberatung. Ne? Wir als Steuerberater treten immer auf die Kostenbremse. Immer ein blödes Thema, wenn man dem Arzt sagen muss, kannst du dir nicht leisten und so weiter und so fort. Die Einnahmenseite zu beraten, ne? Das ist viel interessanter, weil da sage ich, pass mal auf, hör mal, da hast du was liegen gelassen und da kannst du optimieren etc. Da müssen wir uns mit so ein paar Abkürzungen auseinandersetzen. Die heißen EBM, einheitlicher Bewertungsmaßstab bei den Ärzten, und BEMA, Bewertungsmaßstab bei den Zahnärzten. da muss man jetzt kein Abrechnungsexperte werden, ne? Aber ich persönlich habe so eine Checkliste von 10 Fragestellungen, wo ich relativ schnell Mankos aufdecken kann und dem Arzt zumindest verdeutlichen kann, er bzw. sein Personal sollten sich daran nochmal spezialisieren. So, und da sprechen wir eben über die Honorardeckelung, nicht? Und das ist jetzt gerade das aktuelle Thema. Da spricht man darüber, diese Deckel wieder aufzuheben. Aber wollen wir mal ganz, ganz ehrlich sein. Jeder Topf hat einen Deckel. Und wie viel kann ich aus dem Topf rausnehmen? So viel, wie ich vorher reingetan habe. Mhm. Ja? Nur, dass ich einen Deckel hochnehme, bedeutet ja nicht, dass ich mehr Geld zur Verfügung habe. Mhm. Sondern es wird nur ein anderer Modus vivendi gesetzlich geregelt, wie das Honorar verteilt wird, die beschränkte Masse, das, was im Topf ist, möglichst gerecht verteilt wird. Oder ich sage es mal ganz negativ, wie verteile ich möglichst gerecht die Ungerechtigkeit? Mhm. Weil es ist nicht genügend Geld im System. Wir können uns so viel an Medizin hier in Deutschland leisten, das können die Kassen gar nicht stemmen. Mhm. Ja, das ist einfach das Problem, was auf der Betriebswirtschaftsseite hintersteht. Und dennoch muss man ganz eindeutig sagen, der unternehmerisch aufgestellte Arzt, das ist immer noch ein Top-Job an der Stelle.
Ja. Und damit hat sich eigentlich meine vorletzte Frage schon erübrigt, Holger. Die wäre nämlich gewesen, ob es aus deiner Sicht sinnvoll wäre, sich als Kanzler auf Heilberufe zu spezialisieren. Also ich glaube, das ist klar, so eine Spezialisierung, da haben wir eben schon drüber gesprochen, die ist einfach notwendig. Aber vielleicht kannst du als Fazit und abschließend nochmal so 3, 4 die wichtigsten Tipps mit auf den Weg geben für Steuerberater, die sich auf Heilberufe spezialisieren möchten. Was wäre so der Weg, den du dort empfehlen würdest?
Ja, also erstmal, da mache ich dann sicherlich auch so ein bisschen Eigenwerbung für uns alle hier, die beim Seminarbereich unterwegs sind, sich eben dieses Know-how anzueignen. Ich glaube, auch für unseren Berufsstand ist es unschicklich, wie ein Blinder über die Farbe zu reden. Der Gesprächspartner merkt das ganz schnell, ja. Mhm. Aber wenn ich dann eben mal ab und zu den bunten Trumpf aus meinem Blatt ziehen kann und ausspielen kann, dann gewinne ich Punkte. Nicht? Also mit anderen Worten, man sollte es nicht versuchen, sondern man sollte es professionell angehen, so wie es unser Beruf mit sich bringt und hier für ein gewisses, zumindest Grundniveau erstmal sorgen. Man wächst ja über die Jahre, haben wir ja alle hinter uns, ne? Größtenteils über Erfahrung auch in das Thema hinein und wir wissen, wenn ich eine Frage stelle, kommt die zweite, kommt die dritte, kommt die vierte und mit den Fragen wächst man dann auch. Und dann eben auch konsequentes Marketing an der Stelle. Ich kenne also ganz viele Kollegen, die bei mir im Fachberaterlehrgang besucht haben, die haben das nachher konsequent umgesetzt, so weit, dass sie eigenständige Gesellschaften gegründet haben. Mhm. Ja, also da könnte ich jetzt wirklich echt Namen nennen, wo denn eben aus dem Namen auch sich ergibt, ja, wir sind auf Mediziner spezialisiert, ne? Mhm. Also ich darf jetzt mal, trifft jetzt nicht zu, einfach meinen Namen verwenden, ne? Wendland Med beispielsweise. Ne? Mhm. Das ist ja dann schon mal so eine Ansage. Ja? Mhm. So, und dann eben auch das ganze Marketingkonzept dahinter, ne? Sprich eine eigenständige Homepage, die Praxisbroschüren entsprechend aufbereitet. Ne? Da sprechen wir nicht von Gewerbebetrieb, sondern da sprechen wir von der freiberuflichen Arztpraxis und so weiter. Und so. Das ist ein eigener Jargon auch, der da zu praktizieren ist, ne? Ich spreche nicht von Kunden, sondern von Patienten. Wir sprechen ja auch nicht von Kunden, wir sprechen von Mandanten.
Mandanten.
Ja?
Mhm.
Also Branchensprache beherrschen gehört sicherlich mit dazu. Ne? Und ja, dann eben rührselig sein, sich bei verschiedenen Institutionen melden. Das ist das übliche Repertoire. Berufsverbände, das sind die Banken. Viele Banken sind mittlerweile auch auf den Trichter gekommen. Spezielle Kompetenzzentren einzurichten. Ich weiß aus dem Sparkassenbereich, ohne jetzt eine einzelne zu nennen, eine große sitzt bei mir vor der Haustür, die haben Heilberufe Kompetenzzentrum. Da sitzen 20 Berater, die machen nichts weiter als die Klientel, über die wir uns heute unterhalten, zu beraten. Ne? Und sich da dann einfach mal vorzustellen und anzuklopfen.
Ja, sehr spannend. Ich hoffe, das war auch für viele unserer Zuhörer eine Inspiration. Ich glaube schon, denn es ist ja immer wieder so ganz neue Themenfelder, die wir hier eröffnen. Ich schaue mal auf meinen Zettel, der ist eigentlich relativ leer. Ich schaue mal zu dir, Franzi, rüber. Hast du noch was? Ansonsten würde ich Anton mal überleiten zu den Tipps und zu den Veranstaltungen der Akademie.
Genau, wir haben ja jetzt viele Themen oder Themenbereiche aus diesem doch sehr spannenden Thema rausgefiltert und angeschnitten. Das war wirklich echt interessant und informativ. Und da bietet ja auch die NWB-Akademie Weiterbildungsmöglichkeiten. Und Holger gibt dieses Jahr eben auch noch einige Online-Seminare zum Heilberufe- und Pflegemandat. Die finden im Sommer und Herbst statt und das verlinken wir alles in den Shownotes. Dann findet ihr alle Termine und Daten dazu.
Genau, das war unser Deep Dive in die steuerliche Beratung von Heilberufen. Und wir haben heute viel über ertragssteuerliche Besonderheiten, umsatzsteuerliche Fallstricke und die Zukunft der Beratung in diesem Bereich gelernt. Vielen Dank an dich, Holger.
Gerne, danke schön, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne, es waren wirklich wertvolle Einblicke und praxisnahe Tipps. Ich glaube, genau das schätzen unsere Hörer an euch, den Experten, weil ansonsten würde auch unser Podcast nicht funktionieren, wenn unsere Experten nicht da wären. Wir sind ja eigentlich nur Laien, Franzi, das muss man halt immer mal wieder sagen.
Muss man immer mal wieder sagen, ja.
Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, folgt unserem Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und falls ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt uns gerne an podcast@nwb.de. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Danke, ciao. Danke, ciao.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/lohnfrage.
Jeder fängt mal groß an. EY ist Marktführer im Bereich Steuern und auf der Suche nach Talenten wie dir. Das bedeutet für dich eine der besten Karrierechancen. Du berätst die spannendsten internationalen und nationalen MandantInnen, prägst aktiv deren Geschäftsstrategien und das alles in flexibler Arbeitsgestaltung mit den neuesten Technologien. Bist du bereit, über dich hinauszuwachsen? Dann schau auf jobsgermany.ey.com vorbei und werde Teil des Teams.